Hallo und herzlich willkommen zur 6. Folge von Trotz allem, dem neuen Podcast von IJM Deutschland. Mein Name ist Marius und wir sammeln hier 100 Ideen, wie wir diese Welt ein Stück gerechter machen können. Für die heutige Folge habe ich mich mit Manfred Paulus unterhalten. Er ist ehemaliger Kriminalhauptkommissar und hatte sein ganzes Berufsleben mit dem organisierten Verbrechen im Rotlichtmilieu zu tun. Das war nämlich über ganze 30 Jahre hinweg sein Hauptschwerpunkt in der nationalen und internationalen Polizeiarbeit. Manfred Paulus ist 1943 geboren und damit auch schon ein paar Jahre außer Dienst. Allerdings hieß der Eintritt ins Pensionsalter für ihn überhaupt nicht, dass er aufhört zu arbeiten und sich zu engagieren. Ganz im Gegenteil, seit seinem Ruhestand ist er sowohl in der Präventions- als auch in der Aufklärungsarbeit über die Themen Menschenhandel und Zwangsprostitution tätig. Und bis heute merkt man, wie sehr er für diese Themen brennt. Er kämpft weiterhin voller Leidenschaft dafür, dass sich im Bereich der Rotlichtkriminalität in Deutschland und Europa die Verhältnisse endlich bessern. Seine Riesenleidenschaft für das Thema merkt man übrigens auch direkt am Anfang von unserem Gespräch, als ich locker mit ein bisschen Smalltalk einsteigen wollte. Da war Manfred Paulus schon direkt drin und es ging direkt los mit dem Thema. In unserem Gespräch sprechen wir über die kriminellen Strukturen und traurigen Realitäten des Rotlichtmilieus in Deutschland, die Mittel und Wege des Menschenhandels in Europa und die Frage, ob das Bekämpfen von Unrecht eigentlich eine Altersgrenze kennt. Zu gewinnen gibt es in dieser Folge auch wieder etwas, und zwar das Buch von Manfred Paulus. Alle weiteren Informationen dazu gibt es dann am Ende der Folge. Für mich war das Gespräch mit Manfred Paulus auf jeden Fall äußerst inspirierend und aufschlussreich und ich hoffe, euch geht das beim Hören genauso. In diesem Sinne, los geht's! Manfred Paulus, es freut mich auf jeden Fall, dass Sie heute hier sind und sich bereit erklärt haben, bei uns hier im Podcast zu sein. Und Sie sind ehemaliger Kriminalkommissar außer Dienst, haben unglaublich viel erlebt, unglaublich viel Berufserfahrung gesammelt und heute ist ein ganz gewöhnlicher Freitagvormittag. Was machen Sie außer Dienst an einem gewöhnlichen Freitagvormittag?
Ja gut, ich bin mit den alten Themen, wenn ich so sagen darf, immer noch verbunden mit den Themen, die ich eben im Beruf zu bewältigen hatte. Und da war eben Menschenhandel schon eines der Schwerpunkte in meiner Tätigkeit und in diesem Bereich bin ich heute noch tätig. Es sind eigentlich zwei Schwerpunkte. Einmal diesen Handel von Ost nach West, von Menschen, von Frauen, von Kindern vorwiegend. Und zum Zweiten der Bereich sexuelle Gewalt begangen an Kindern. Das war auch eines der Schwerpunkte in meiner beruflichen Tätigkeit. Und irgendwie bin ich in diesen Bereichen bis heute hängen geblieben.
Sie haben allerdings noch, also nicht von vornherein gewusst, dass Sie bei der Polizei landen werden und dass Sie mal gerade in diesem Bereich Rotlichtkriminalität landen werden, sondern ursprünglich, wenn ich das richtig weiß, haben Sie eine Kaufmannslehre gemacht. Stimmt das?
Das stimmt, das ist lange her. Da habe ich eine Kaufmannslehre gemacht und bin aber dann, als die Bundeswehr angekündigt war, bin ich dann zur Polizei gegangen und bin dann dort auch hängen geblieben.
War das bei Ihnen eine große persönliche Motivation, die da mitgeschwungen hat, so eine große Begeisterung? Oder gab es so einen Schlüsselmoment, wo Sie gemerkt haben, ah nee, dieses Großkaufmanns-Ding ist irgendwie nichts für mich, ich möchte was anderes, vielleicht was Größeres mit meinem Leben anfangen?
Nee, ich war eigentlich ganz gerne auch Kaufmann, das hat auch viel Spaß gemacht, aber trotzdem so, man war damals ja jung und dann der Aufbruch zu neuen Ufern, etwas Neues erleben, etwas anderes erleben und dann galt es eben abzuwägen, gehe ich zurück oder bleibe ich bei der Polizei und ich habe mich für die Polizei entschieden und habe das auch nie bereut.
Das heißt, es gab auch nie Momente, wo Sie dann das Gefühl hatten, vielleicht doch noch mal was anderes anfangen?
Nee, also ich glaube, der Beruf, vor allem dann bei der Kriminalpolizei, der füllt einem schon aus. Und da kann man ja auch von sich aus Initiativen ergreifen und die Dinge ein bisschen in eine Richtung lenken, die man selber wünscht. Und das hat mich voll ausgefüllt. Und da erlebt man natürlich auch sehr vieles. Zwar vieles Negative auch, das ist mit dem Beruf verbunden, aber ich habe das immer gerne gemacht und hatte damit nie Probleme.
Mhm. Deutschland wird ja von vielen Menschen als das Bordell Europas, also als wirklich ein Land bezeichnet, das ein unglaublich großes Ausmaß an Prostitution, aber vor allem auch an Zwangsprostitution hat. Wie kommt es dazu oder wie kam es auch geschichtlich dazu?
Wie kam es dazu, diesen Menschenhandel, diesen Handel von Frauen und von Kindern in dem Bereich, den wir Prostitution nennen? Ich halte das in dem Zusammenhang für etwas problematisch. Aber dieser Handel findet immer und vorwiegend zumindest an den Nahtstellen zwischen Arm und Reich statt. Und wir haben so eine Nahtstelle eben auch zwischen Ost- und Südosteuropa und zwischen Westeuropa. Und das haben wir inzwischen durch die Aufnahme von Rumänien, Bulgarien in die Europäische Gemeinschaft, haben wir das auch innerhalb der EU, innerhalb dieser Gemeinschaft. Und wenn ich da in die Zukunft blicke, dann muss ich sagen, es wird schon gewaltig viel davon abhängen, wie wir in Zukunft mit diesen Staaten, wie wir miteinander umgehen, die Rekrutierungsländer, hier Zielland Deutschland, wir sind Abnehmerland der Ware, Frau und Kind, die sind die Lieferanten. Das wird in Zukunft noch zu manchen Diskussionen führen. Wir haben ja jetzt eine Diskussion mit der Fleischindustrie hinter uns. Ich wundere mich sehr, weil im Bereich Prostitution sind die Verhältnisse viel, viel dramatischer. Das aber wird mehr oder weniger immer noch tabuisiert. Das wird schön geredet, schön gemalt. In Wirklichkeit ist das eine Ausbeutungsform, die mehr als widerlich ist.
Mhm. Sie haben gerade schon erwähnt, dass die Länder in unterschiedlicher Art und Weise da mit involviert sind. Die eine als sozusagen Quellland, die anderen als Zielland. Wen sehen Sie in der Hauptverantwortung, da was zu ändern?
In der Hauptverantwortung sehe ich schon die Zielländer, die Länder, in denen ausgebeutet wird. Und da nimmt Deutschland, was Europa zumindest angeht, ja eine Spitzenstellung ein. Wir sind sehr, sehr gefragt als Abnehmerland. Warum? Das liegt auf der Hand. Die wirtschaftlichen Verhältnisse hier, die geografische Lage spielt hier mit. Die hohe Nachfrage nach illegalen Gütern, aber auch eben auch nach Sexsklavinnen. Die Freiheiten, die wir einräumen, diesem Geschehen, was wir so als Rotlicht bezeichnen, das alles spielt hier mit und ist eben inzwischen dann auch ins Blickfeld der vielbeschriebenen und zu Recht gefürchteten organisierten Kriminalität gerückt. Sie befasst sich nach meinen Beobachtungen mehr und mehr auch mit diesem Geschäftsfeld Menschenhandel.
Sie beschreiben das in Ihrem Buch zum Beispiel ja auch immer wieder und sagen das auch in Vorträgen immer wieder, dass das einfach eine durch und durch von Kriminalität unterwanderte Szene ist. Viele fragen sich, glaube ich, oder haben auch ein Bild davon, dass da auch Legales stattfindet. Wie schätzen Sie das ein? Wie viel prozentual gesehen zum Beispiel ist illegal im Bereich der Prostitution?
Also da müssen wir einmal zur Kenntnis nehmen, das liegt auf der Hand, das wissen wir. Wir haben momentan in Deutschland etwa 80-90% Ausländerinnen hier in der Prostitution. Und ich glaube, da müssen wir mal die Frage stellen, warum eigentlich? Warum sind das Ausländerinnen in diesem hohen Maße? Und ich bin inzwischen auch seit 25 Jahren in den Rekrutierungsländern tätig, in der Ukraine, in Moldawien, in Rumänien, in anderen Ländern, in Albanien. Und wissen Sie, diese Frauen, die dort rekrutiert werden, die können sich gar nicht von sich aus freiwillig aufmachen und sagen, jetzt gehe ich nach Deutschland, dahin, wo die Menschen so reich und so gut sind, und gehe da der Prostitution nach, dann habe ich ein schöneres Leben. Das geht nicht. Dazu fehlt ihnen geradezu alles. Da fehlt das notwendige Kleingeld, da fehlen häufig die erforderlichen Papiere, da fehlt jede Reiseerfahrung, ein Hinwendungsort, eine Kontaktperson. Das alles haben sie nicht und deshalb brauchen sie Helfer. Und das Wort Helfer setze ich jetzt in Anführungszeichen. Die gibt's mehr als genug. Bei meinem letzten Besuch vor wenigen Monaten in Moldawien habe ich gehört, allein in diesem kleinen Land, das heute nicht mehr viel wie 2,5 oder 3 Millionen Einwohner hat, da gibt es momentan über 200 nicht lizenzierte Agenturen, wie sie sich nennen, die Frauen aus diesem Land in Richtung Westen handeln. Und das sind die üblichen Methoden, wie die Frauen zu uns kommen. Da wird gesagt, du bekommst den Traumjob in Germany und die Migrationsbereitschaft ist aufgrund der Verhältnisse dort, aufgrund der Armut, vor allem der Perspektivlosigkeit, ist sehr, sehr hoch. Und deshalb haben die Täter leichtes Spiel. Es ist auch die einzige Kriminalitätsform, bei der die Täter nicht einen Cent investieren müssen. Die wahre Frau und Kind, die gibt's kostenlos. Die gehen mit, wenn ihnen gesagt wird, du bekommst hier einen tollen Job bei einer Kalaschnikow, beim Heroin, beim Kokain. Da muss ich zunächst investieren, wenn ich damit Handel treibe. Deshalb ist dieses Geschäftsfeld Menschenhandel auch für die organisierte Kriminalität von größtem und zunehmendem Interesse.
Was wäre da Ihrer Meinung nach ein Schlüsselelement, das es braucht, um genau diesen Weg zu durchbrechen, diese einfache Anwerbung, wo man eigentlich nichts machen muss, nichts groß investieren muss, sondern wirklich nur einfach eine Hoffnung vermitteln muss auf eine bessere Situation, die dann ausgenutzt wird?
Das ist ein Markt mit allen Marktgesetzen, die wir auch sonst kennen. Und diesen Markt muss ich einfach austrocknen. Da muss ich hier anfangen, wo die Ware angeliefert wird. Da muss ich eben den Bedarf reduzieren. Da muss ich Maßnahmen treffen, dass diese Prostitution in der Form nicht mehr stattfinden kann. Da muss ich mal anerkennen, das ist in weiten Teilen eben Kriminalität im Hintergrund zu sehen. Und da muss ich nicht, wie es Deutschland bis heute noch auch in der Gesetzgebung macht, einfach versuchen, das Ganze legalisieren und das Ganze schön darzustellen. Wenn ich da in die neueste Gesetzgebung reinschaue, wo drin steht, Prostituierte sind Personen, die sexuelle Dienstleistungen erbringen, dann ist das sehr, sehr schön in Worte verpackt, was hier geschieht. Aber ich setze hier Fragezeichen. Ist das Prostitution oder ist es Sexsklaverei, die hier stattfindet in hohem Maße? Sind das sexuelle Dienstleistungen oder ist es sexuelle Gewalt vielleicht? Diese Fragen müssen wir uns in Zukunft stellen, die müssen wir uns schon lange stellen. Und dann kommt plötzlich ein ganz anderes Bild zutage. Und dann, natürlich, ich weiß, das ist unangenehm, weil das widerspricht ja, was hier geschieht, eigentlich all unseren Wertvorstellungen, unseren Idealen von Rechtsstaatlichkeit und von einer modernen, zivilisierten Gesellschaft. Das will man nicht gerne wahrhaben, aber wir müssen es tun, weil man weiß auch in diesen Rekrutierungsländern inzwischen sehr genau, was mit den Frauen und Kindern geschieht hier in Deutschland und was mit den Tätern häufig nicht geschieht. Das ist nämlich kaum oder sehr wenig, nur zumindest angemessene Urteile ergehen.
Sie haben gerade schon so eine Diskrepanz angesprochen, die es gibt zwischen Werte, Idealen und Vorstellungen und dann aber auch der Praxis und dem, was vorherrscht. Ich finde es ganz spannend, es wurde dieses Jahr eine Studie von der Alice Schwarzer Stiftung veröffentlicht zum Thema Prostitution. Und da kam raus, dass 70% der Deutschen oder der Befragten zumindest glauben, dass viele Prostituierte zu ihrer Arbeit gezwungen werden. Und trotzdem sprechen sich nur knapp 20% für ein Verbot der Prostitution aus. Wie können Sie sich das erklären, dass so eine Diskrepanz in unserer Gesellschaft herrscht?
Ja, das ist, hat sicher verschiedene Gründe, aber auf solche Diskrepanzen stoßen Sie immer wieder. Wir gehen nicht gerne damit um. Wir reden, es wird in der Gesellschaft schön geredet, es wird schön gemalt, mit Worten umschrieben. Ich habe erst vor einiger Zeit im Osten, im Südosten Europas gehört von einer Psychologin, man muss auch gegen diese Sprache Deutschlands ankämpfen, gegen eben Wortwahl wie Prostitutionsgewerbe, also ein Gewerbe wie jedes andere, auch überhaupt Prostitution. Der Begriff beinhaltet Freiwilligkeit. Sonst wäre Prostitution in Deutschland nicht erlaubt, sondern verboten. Und bei 80-90% der Frauen aus dem Ausland, die auf diesen Wegen, die ich sehr gut kenne, hierher kommen, da stelle ich schon in Frage, ob da viel Freiwilligkeit dabei ist. Also das alles spielt hier mit. Man, schon wenn man sich mit dem Thema befasst, nicht, da hat man schon Angst, jemand könnte denken, der könnte damit was zu tun haben. Da sind so gewisse Ängste auch mit verbunden. Und wie gesagt, damit lässt sich eben wahrscheinlich wenig Sympathie gewinnen, wenn man so einen Bereich mal in den Vordergrund stellt. Aber wir müssen das tun.
Ich finde es gerade spannend, weil Sie auch Sprache erwähnen und 2017 ja dieses Prostituierten-Schutzgesetz rausgekommen ist, das ja auch einen Schutz suggeriert. Was würden Sie sagen, sind Prostituierte in Deutschland geschützt und wenn nein, wo fehlt der Schutz?
Ja, es nennt sich Prostituierten-Schutzgesetz und da haben sie schon wieder diese schöne Sprache. Für mich ist es mehr ein Täterschutzgesetz. Dieses Gesetz schützt die Prostituierten sehr, sehr wenig. Und alles, was in diesem Gesetz so enthalten ist, für mich ist die ganze Philosophie fragwürdig, dieses Gesetzes. Alles, was da enthalten ist, wäre vielleicht ganz gut, ist vielleicht auch gut gemeint. Wenn es uns, die Allgemeinheit, unsere Gesellschaft betreffen würde, es betrifft aber ein Milieu, eine Subkultur, eine Parallelgesellschaft mit ganz eigenen Wertvorstellungen, eigenen Werten, eigenen, wenn Sie wollen, eigenen Richtern, eigenen Gesetzen, ungeschriebenen Gesetzen und nur die haben in diesem Milieu Gültigkeit. Man sieht es doch, dieses neue Gesetz verlangt eine Anmeldung bei Behörden. Wie viel melden sich denn an? Das ist im Promillebereich wahrscheinlich oder im Prozentbereich zumindest. Die fragen nichts nach diesen Gesetzen, es sei denn, diese Gesetze sind für das Milieu und seine Ziele selbst von Nutzen. Dann fragt man sehr wohl danach und unsere Gesetze, die sind zum Teil sehr nützlich für das Milieu. Nützlicher wie für die Frauen zumindest, die wir Prostituierte nennen und die wir eigentlich schützen wollen mit diesem Gesetz, funktioniert nicht. Was nützt es, um ein Beispiel zu nennen, das steht drin, die Frauen haben das Recht, Einsicht in das Betriebskonzept der Bordellbetreiber zu nehmen, wo sie tätig werden. Die Frauen können drei Worte Deutsch, wo sie für den Freier brauchen, da muss man doch mal die Realität sehen. Selbst wenn sie so viel Deutsch können, dass sie Einsicht in das Betriebskonzept nehmen könnten. Was nützt es, diese Frauen? Überhaupt nichts nützt das. Also diese sind alles Wunschvorstellungen, die da verpackt sind in Gesetze, die sehr, sehr realitätsfern sind.
Was wären dann Ihrer Meinung nach Punkte, wo man wirklich im Gesetz ansetzen könnte, um wirklich einen Schutz zu bringen und um wirklich den Frauen zu helfen?
Ich bin einfach der Meinung, momentan in dieser Form die Prostitution mit 80, mit 90 bis hin in manchem Milieu zu 100% diese Ausländerinnen, die hier reingeschleust werden, betrifft übrigens nicht nur europäische Frauen, auch die Frauen aus Nigeria. Da liegt ja eigentlich relativ glatt, relativ deutlich auf der Hand, wie sie hierher kommen. Das ist die nigerianische Mafia, die hier am Werk ist und diese Frauen, jungen Frauen, brutalst ausbeutet. Das fängt in Benin City, in der Millionenstadt in Nigeria an und hört hier auf den Straßenstrichen auf. Diese Kette ist nachvollziehbar und alles. Und wenn wir in solchen Bereichen, wenn wir da von Prostitution reden und so etwas hinnehmen, dann muss ich sagen, das kann nicht auf Dauer erlaubt sein. Und deshalb plädiere auch ich inzwischen für dieses sogenannte schwedische, nordische Modell, dass wir einfach sagen, wir brauchen eine Prostitution, in dieser Form zumindest überhaupt nicht. Die können wir auch nicht zulassen, die können wir nicht dulden als Rechtsstaat. Das ist eines Rechtsstaats unwürdig, was hier geschieht.
Da vermutlich nicht alle etwas mit dem Begriff nordisches oder auch schwedisches Modell anfangen können, hier eine ganz kurze Erklärung. Man versteht darunter den Umgang eines Landes mit Prostitution, der daran angelehnt ist, wie Länder wie Schweden, Norwegen oder Island es handhaben. Der juristische Umgang mit dem Thema beinhaltet mehrere zentrale Punkte. Zum einen ein Sexkaufverbot, das es den Freiern verbietet, Sex zu kaufen. Dazu gehört auch das Verbot der Zuhälterei und der Vermietung von Räumen für sogenannte sexuelle Dienstleistungen. Der andere zentrale Punkt ist, dass Prostituierte im gleichen Zug entkriminalisiert werden, also selbst keine juristischen Strafen zu fürchten haben. Der Hintergrund ist der, dass Frauen in der Prostitution oft aus einer Zwangssituation heraus handeln, sei es finanziell oder aus anderen Gründen, und dafür eben nicht noch zusätzlich bestraft werden sollen. Außerdem gehören zum nordischen Modell noch Aspekte wie Ausstiegshilfen für Frauen in der Prostitution oder eine umfangreiche Aufklärungsarbeit innerhalb der Gesellschaft. Die beiden letzten Aspekte variieren jedoch in der Ausführung je nach Land.
Und entsprechend müssen die Gesetze erlassen werden. Ob wir nun genau diesem nordischen Modell folgen oder nicht, meiner Meinung nach, kann man das auch noch verbessern oder könnte man das noch verbessern, sei dahingestellt. Aber in dieser Form, da muss ein radikaler Schnitt erfolgen. Das können wir uns auf Dauer nicht leisten, in dieser Richtung weiter zu verfahren. Junge Menschen aus befreundeten Nachbarstaaten, zum Teil aus EU-Staaten, wo soll denn diese Gemeinschaft hinführen in Zukunft, wenn sie aus Ausbeutern und Ausgebeuteten besteht? Da würde ich keine gute Zukunft prognostizieren. Und deshalb müssen hier gravierende Änderungen vorgenommen werden. Da kann man auch nicht nur jetzt die Gesetze, meine ich, evaluieren und ein bisschen wieder erneut dran herumfliegen, sondern da müssen wir elementar rangehen und sagen, wollen wir diese Prostitution uns wirklich in die Zukunft hinein noch leisten oder müssen wir sie nicht abschaffen?
Was ja häufig noch kritisiert wird, gerade wenn es um ein mögliches Verbot geht, ist diese Frage, ob nicht alles dann in die Illegalität abrutschen würde. Wie reagieren Sie auf dieses Argument oder was haben Sie da entgegenzusetzen?
Es wird ja immer wieder behauptet, dann wird in die Illegalität werden die Frauen abrutschen, noch hilfloser sein als und noch schwerer erreichbar sein, als sie es heute schon sind. Ich halte dem entgegen, so hilflos und so im Untergrund, so alleingelassen, wie sie momentan bei uns hier sind, durch diese Legalisierung können sie woanders gar nicht mehr sein. Im Übrigen, Sie sind ja hier nicht nur völlig isoliert von ihrem sozialen Umfeld in der Heimat, sie sind hier auch in dieser Subkultur gefangen und von der Gesellschaft total im Stich gelassen. Wir können darauf ja so gut wie überhaupt keinen Einfluss nehmen, wenn eine in Not ist. Das alles spielt sich milieuintern ab. Also alleingelassener kann man nirgendwo sein. Im Übrigen, was Schweden auch zeigt und die Länder, die Schweden gefolgt sind, da wo die Freier hinkommen, da kommt die Polizei allemal auch hin, wenn sie mit den notwendigen Mitteln, Instrumenten ausgestattet ist. Also dieses Argument ist überhaupt nicht stichhaltig.
Ich weiß, dass viele, die dieses nordische oder schwedische Modell befürworten, auch vor allem dafür sind, weil es gesellschaftlichen Wandel bringt, also dass sich auch die Moral einer Gesellschaft wendet dadurch. Ich frage mich immer, muss sich erst unsere Gesellschaft wandeln, damit wir dieses oder so ein nordisches Modell oder was Ähnliches auch einführen könnten? Oder ist es tatsächlich andersrum, dass wir es erst einführen müssen, damit sich ein moralischer Wandel vollzieht. Was ist Ihre Einschätzung dazu?
Meiner Meinung nach, und ich habe auch schon mit schwedischen Kollegen darüber gesprochen, meiner Meinung nach funktioniert dieser Weg, dass dieses Verbot, und das ist für mich einer der großen Vorteile dieses Modells in Schweden, dass dieses Verbot bewirkt dieses gesellschaftliche Umdenken. Was früher Selbstverständlichkeit war in Schweden, da wird heute mehr drüber nachgedacht. Heute in Schweden spielt der Begriff Würde, was Frauen betrifft, eine ganz andere Rolle wie noch vor Jahren, als das Ganze eben ähnlich wie in Deutschland noch war. Also auch die Männerwelt denkt in Schweden inzwischen anders. Es wird einfach negativ empfunden, wenn Menschen kaufen können. Und das wird negativ gesehen. Da denkt man viel mehr drüber nach. Der zweite große Vorteil aus meiner Sicht ist natürlich der, dass die organisierte Kriminalität, und organisierte Kriminalität ist Mafia, die bedroht die Staaten, deren Einflussnahme hört an den Grenzen des Rotlichts nicht auf. Diese organisierte Kriminalität konnte in diesen Ländern, die inzwischen diesem Weg gefolgt sind, zurückgedrängt werden. Da ist kein Markt mehr da für die organisierte Kriminalität. Die haben sich zurückgezogen und sind noch dabei, sich zurückzuziehen. Und natürlich werden sie sich dahin wenden, wo die Freiheiten, die sie brauchen, noch bestehen.
Vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz auf die Herkunftsländer zurück. Sie haben vorhin gesagt, da gibt es eben dann zum Beispiel diese Modelagenturen oder Agenturen, die einfach vielversprechende Hoffnungen machen den Frauen, die sagen, hier in Deutschland kriegst du durch mich einen guten Job. Wie geht es dann weiter? Also angenommen, jetzt eine Frau fällt wirklich darauf rein, was passiert dann mit ihr?
Wir wissen ja sehr viel, erstaunlich viel eigentlich, wie diese Geschäfte ablaufen. Im Wesentlichen bestehen sie meinen Kenntnissen nach aus drei entscheidenden Phasen. Das ist einmal die Anwerbung, über die wir gesprochen haben. Das ist List, Täuschung, das sind falsche Versprechungen, die gemacht werden. Die zweite Phase ist dann die Phase der Schleusung, in der Bedeutung häufig unterschätzt. Da wird bewusst Hilflosigkeit, Abhängigkeit erzeugt. Da kippt auch das Ganze, was vorher versprochen wurde, und geht oft in Rücksichtslosigkeit, in Brutalität über. Diese Hilflosigkeit wird dann auch gleich verdeutlicht, klar gemacht, du bist jetzt in unseren Händen. Da wird auch in dieser Phase häufig bewusst kriminalisiert, da werden Drogen eingesetzt, die Frauen, die Opfer sollen sich schuldig fühlen. Wer sich schuldig fühlt, geht nicht zur Polizei. Das alles hat natürlich seinen Sinn und seinen Zweck. Da wird die Schuldenfalle erbaut, da werden häufig utopische Summen genannt, was der Transport, was das Beschaffen der Papiere, das Fälschen der Papiere und Ähnliches kostet. Und diese Schulden können natürlich mit dem versprochenen Job nicht abgearbeitet werden, aber zum Glück hat man ja gleich eine Alternative und schon wieder ist man da, wo die Täter hinwollen. In der Phase der Ausbeutung dann stellen wir eben Plattformen und Rahmenbedingungen zur Verfügung, die geradezu ideal sind. Wir legalisieren das Ganze mit der Gesetzgebung, Prostitutionsgesetz, Prostituiertenschutzgesetz. Wir legalisieren es, lassen gewähren und deshalb ist auch das Risiko für die Täter hier sehr, sehr begrenzt, weil grundsätzlich ist hier Prostitution in dieser Form auch legal und nur wenn sich Hinweise ergeben, dass eben kriminelle Machenschaften da sind, kann und wird man tätig werden. Und diese Hinweise gibt's eben nicht. Hier gibt's keine Anzeigen. Das sind Kontrolldelikte. Das muss meiner Ansicht nach immer ein polizeilicher Brennpunkt sein, das Rotlichtmilieu ein Schwerpunkt sein. Und das ist es eben bei diesen Rahmenbedingungen, die wir heute haben, nicht.
Ich habe mich gefragt, Sie sind ja jetzt doch schon auch einige Jahre nicht mehr im Dienst. Haben Sie sowohl in Ihren 25 Jahren große Veränderungen auch die Hoffnung geben irgendwie erlebt? Und sind Sie auch jetzt vielleicht noch in Kontakt mit aktiven Kriminalinspektoren, wo sie auch merken, da tut sich was, es geht voran in einzelnen Bereichen?
Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Ich hab über Jahrzehnte manchmal den Eindruck immer wieder gehabt, da kämpft man gegen Windmühlen, weil die Gegenseite ist viel zu mächtig, viel zu stark und viel zu aktiv, um hier Entscheidendes zu bewirken. Ich muss sagen, momentan, in allerjüngster Zeit jetzt, sehe ich durchaus Entwicklungen, die mir Hoffnung geben. Ich höre Stimmen, wenn es auch nur 17 sind, aus dem Bundestag, die sich da stark jetzt engagieren. Das gab es vor einigen Jahren eben alles noch nicht. Und ich glaube, in allen Bereichen ist momentan so ein gewisses Umdenken, zumindest am Anfang erkennbar, dass man diese Dinge eben kritischer sieht, wie man es vielleicht noch vor zehn Jahren getan hat. Also momentan sehe ich da Hoffnung, dass sich etwas verändert. Es muss sich aber schnell verändern, weil wir können nicht unsere Gesetze 2025 oder wann evaluieren und dann wieder in eine Form packen, die wenig tauglich ist. Wir müssen hier klare Entscheidungen, schnelle Entscheidungen treffen, weil jeden Tag, jede Nacht haben wir junge Menschen, die hier kaputt gemacht werden, zerstört werden, und auf Dauer, über lange Zeiträume, sollten wir uns das nicht mehr leisten.
Mhm. Bis heute haben Sie ja diesen Antrieb, dass Sie weiter sich mit dem Thema auch beschäftigen und unglaublich viel als Referent eben in der Prävention und so weiter machen. Haben Sie manchmal den Gedanken, ich mache es noch 2-3 Jahre und dann höre ich auf? Oder haben Sie das Gefühl, das ist wirklich einfach ein Thema, das Sie noch Ihr ganzes Leben auch weiterhin begleiten wird?
Ja gut, solange mir Gesundheit geschenkt ist, macht man das einfach weiter, werde ich das sicher weitermachen. Und weil es ist ja so, Unrecht zu erkennen, gegen Unrecht anzukämpfen, das hört ja mit der Pensionsgrenze nicht auf, nicht, sondern das ist etwas, was uns Menschen ja allen gegeben ist. So hoffe ich doch, dass man solche Dinge angeht. Und das Leben würde für mich wenig Sinn machen, wenn ich so etwas einfach jetzt altershalber ignorieren würde. Natürlich wird man nicht mehr unbedingt jetzt ich bin auch viele Jahre innerhalb der Polizei, an den Hochschulen, an anderen Aus- und Weiterbildungsstätten tätig gewesen. Natürlich wird man muss die neuen Gesetze kennen, man muss die neuen Vorschriften alle kennen und so. Ich würde dann nicht mehr mich einmischen in Dinge, von denen ich nichts mehr verstehe. Da werde ich mich hüten. Und bevor die sagen, was will denn der Alte hier, da höre ich lieber selber auf. Aber es gibt immer noch zum Beispiel an den Schulen in den Rekrutierungsländern, aber auch hier, ich habe beste Erfahrungen in Schulklassen hier in Deutschland inzwischen auch gemacht, und bin begeistert gewesen, wie die junge Generation das Thema aufklärt. Die wollen Verantwortung übernehmen. Diese Gesellschaft, die will gar nicht diesen Sumpf, den wir momentan hier haben in diesem Bereich. Und vor allem die jungen Menschen, die denken drüber nach, das könnte ja meine Schwester sein. Ich habe Horrorvorstellungen gehabt, in Schulklassen reinzugehen mit 14-, 16-Jährigen. Da denkt man jetzt nicht, jetzt kommt einer, erzählt uns da was über Bordellbetriebe. Ja. Das hat ganz anders sich dann ergeben. Die sind so begeistert gewesen und ziehen da vollkommen mit. Das ist ein Potenzial, wo wir müssen alle gesellschaftlichen Bereiche da ansprechen, hinter uns bekommen und sagen, das ist nicht in Ordnung, was hier in Deutschland geschieht. Und gerade die jungen Menschen, die greifen das auf in dieser Richtung, die haben wir an unserer Seite, ist meine Erfahrung, und die ist sehr, sehr positiv. Das sind dann auch immer wieder die Bonbons, die kleinen Dankeschön, wenn man sowas verspürt, für diese Arbeit, die ich mache.
Ich muss sagen, ich finde es wirklich unglaublich, unglaublich motivierend und inspirierend, also dass Sie da mit so einer Tatkraft und so viel Leidenschaft einfach diesem Thema gewidmet sind. Mich begeistert das wirklich.
Kommt wahrscheinlich ganz automatisch, wenn man die Schicksale sieht. Wenn man sieht, es sind junge Menschen, die sind mit den gleichen Hoffnungen und Träumen geboren wie unsere Kinder hier in Deutschland auch. Die haben nur das Pech gehabt, dass sie in einer Armut, in eine Perspektivlosigkeit, häufig auch in schwierige soziale, familiäre Verhältnisse hineingeboren werden. Und dann wollen sie ihr Leben in die Hand nehmen. Dann wollen sie was Gutes draus machen, was Gutes bewirken, in gute Bahnen lenken. Und das wird dann auf diese Weise brutalst zum Teil ausgenutzt. Und da werden sie dann in diese Richtung gelenkt. Ich glaube, da braucht man nicht viel andere Dinge, um motiviert zu sein. Wenn man das sieht, das gibt schon Motivation, dass man in diesem Bereich weiter tätig ist.
Wir kommen so langsam zum Ende, Herr Paulus. Ich habe vielleicht noch als kurze Schlussfrage, so, was würden Sie sich wünschen von ganz normalen Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland, die uns jetzt hier zuhören? Was ist so, wenn Sie einen Wunsch hätten, an den sich alle halten sollten? Was wäre das?
Ja, ich glaube, Sie sollten auch diesen Bereich in Ihr Repertoire aufnehmen, sich mit diesem Bereich mehr beschaffen, als es Normalbürger leider tun. Natürlich hat man als Normalbürger mit diesen Bereichen nur allenfalls am Rande Berührung oder man hört nur entfernt von diesen Dingen. Aber es ist ein zutiefst gesamtgesellschaftliches Problem. Eine Gesellschaft, die sich so etwas leistet wie diese Form der Prostitution heute, die, glaube ich, geht keiner guten Zukunft entgegen. Da müssen wir Änderungen herbeiführen, und das betrifft alle die Zukunft. Das betrifft unsere Kinder, das betrifft die Kinder anderer. Da stehen wir in der Pflicht und das geht alle an.
Herr Paulus, bei diesem Podcast Trotz allem haben wir immer ein Schlussstatement und Sie haben hier das letzte Wort und dazu würde ich Sie bitten, folgenden Satz zu vervollständigen. Die Welt wäre gerechter, wenn...
Die Welt wäre gerechter, wenn Menschen in Zukunft nicht mehr andere Menschen kaufen könnten.
Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Paulus. Das war mein Gespräch mit Manfred Paulus und damit die 6. Folge von Trotz allem. Mich hat das Gespräch noch eine Weile beschäftigt und ich war inhaltlich irgendwie sehr erschüttert danach. Das liegt zum einen daran, dass diese Situation in Deutschland und Europa einfach sehr dramatisch ist und meiner Meinung nach im starken Kontrast dazu steht, was wir als Grundwerte in unserer Gesellschaft eigentlich wollen. Aber gleichzeitig hat mich das Gespräch auch irgendwie motiviert, weil sich eben trotz allem gerade politisch einiges in diesem Bereich tut. Und neben dem Inhalt des Gesprächs war für mich Herr Paulus als Person sehr inspirierend. Ich glaube, es lag vor allem daran, dass ich hoffe, in seinem Alter auch noch solch einen Antrieb für den Kampf gegen Unrecht und so ein Feuer in mir zu haben. Für alle, die noch mehr zum Thema wissen wollen oder auch zu unserem Podcast wissen wollen, gibt es in der Beschreibung der Folge noch ein paar Links. Außerdem haben wir wieder mal ein kleines Gewinnspiel für euch. Gewinnen könnt ihr 1 von 5 Büchern von Manfred Paulus mit dem Titel Menschenhandel und Sexsklaverei. Dafür wollen wir von euch wissen, was ihr zum Thema Prostitution in Deutschland denkt. Sollte diese eurer Meinung nach verboten, besser kontrolliert oder in irgendeiner Form eingeschränkt werden? Oder was müsste man eurer Meinung nach tun, damit sich die Situation in Deutschland und in Europa verbessert? Kommentiert eure Meinung unter dem Insta-Post zur Folge, das ist die mit dem Bild von Manfred Paulus, und unter allen Kommentaren verlosen wir die 5 Bücher von ihm. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne auch eine Bewertung auf Apple Podcasts da. Dort oder per Mail oder Insta könnt ihr uns auch eine Nachricht schicken, wenn ihr zum Beispiel Ideen für potenzielle Gäste für den Trotz allem Podcast habt. Ansonsten hoffe ich, ihr hört mich schon bald wieder. In 2 Wochen kommt die neue Folge von Trotz allem heraus. Bis dahin, macht es gut.